Er ist einer der bekanntesten Investoren Deutschlands.
Aber er hat auch die Schattenseiten des Erfolges im eigenen Leib zu spüren bekommen.
Ja, es war im Höhepunkt 50 Tabletten.
50?
Ein normaler Mensch ist dann tot. Auch ich hatte dunkle Momente. Ich schreibe ja in dem Buch auch von Selbstmordgedanken. Und wichtig ist ja, dass das Leben insgesamt ein Konzept ist, mit der er oder sie. Ich habe zu oft gehört von meiner Mutter, das schaffst du nicht. Meine Mutter ging in die Schule als Staatsanwältin und wollte hören, wo ich faul oder dumm war.
Wie ist es dir gelungen, obwohl du nicht diesen Rückenwind hattest, trotzdem diesen inneren Drive, dieses Selbstvertrauen zu bekommen?
Ich glaube, dass eine ganz, ganz wichtige Zutat ist.
Fühlst du dich erfolgreich?
Ich glaube, der größte Erfolg ist, wenn man...
Wir haben jetzt zwei wichtige Zutaten besprochen. Ich möchte noch eine dritte Zutat besprechen, weil es da sehr kontroverse Meinungen zu gibt, und zwar die...
Jetzt habe ich gewonnen. Jetzt ist mein Tag der Unabhängigkeit.
Hey, Chris Sorell hier, und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Carsten, du bist wirtschaftlich unabhängig, arbeitest aber trotzdem als sehr erfolgreicher Investor und Mentor für junge Unternehmer und Unternehmerinnen. Nimm uns doch bitte mal mit in diese Zeit, als du entschieden hast, nicht wie viele andere als Privatier dein Leben zu verbringen, sondern dein Wissen, deine Erfahrung an die nächste Generation weiterzugeben und als Mentor, Investor zurückzugeben.
Das war die Phase nach meinem eigenen Exit. Ich hatte ja selber ein Unternehmen gegründet, zum Unicorn aufgebaut und im Dezember 2007 verkauft. Wir hatten 15 Milliarden Umsatz, 17.000 Mitarbeiter, alles sehr erfolgreich. Und dann gab es diesen Cash-Event. Das meine ich nicht angeberisch, aber kann es ja nicht alles aufs Sparbuch tun. Also kauft man Immobilien, Bluechips, Aktien, Zinsbonds, bisschen Kunst, bisschen Gold. Und das war so langweilig. Dann kriegst du von der Verwaltung den Bericht, unten links muss die Heizung repariert werden und im dritten Haus oben rechts zahlt einer die Miete nicht pünktlich. Ja, sehr, sehr spannend. Ja. Hat mich überhaupt nicht motiviert. Und durch Zufall, wirklich eher Zufall, ein paar Startup-Investments gemacht. Man hört dann von einem Professor, der mit zwei Studierenden da was Tolles macht. Dann denkt man, oh, das ist bestimmt das nächste riesentolle Ding. Ein paar Investments gemacht und dann fragte mich ein Gründer, das war der CEO von Orderbird, das iPad-Kassensystem für die Gastronomie in Berlin, ob ich mal einen Tag kommen könnte, um die Sales-Mitarbeiter zu schulen. Ich habe gesagt, das ist keine gute Idee. Ich kann Finanzprodukte erklären, ich kann Cash-Management, ich kann Liquiditätsplanung präsentieren, aber eine Tech-Lösung, ich als Finanzdienstleister eher nicht. Ah, doch, bitte komm mal. Und ein paar Sachen sind wahrscheinlich doch gleich, wie man die Aufmerksamkeit des Ansprechpartners erhöht, wie man pädagogisch, taktisch gut erklärt, dass das sehr nachvollziehbar ist. Also ich bin dahin gefahren. Und offen gesagt waren diese vier Teilnehmenden motiviert, begabt, haben noch keine Ahnung. Also sehr schlechte Sales- und Kommunikationsperformance. Wenn ich nicht schon investiert gewesen wäre, wäre das für mich bitte nicht. Und er sagt, jetzt habe ich aber investiert. Ich glaube, ich hatte 1,5 Millionen in Orderbird damals investiert. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann sind die jetzt am Freitag, es war ein Freitagvormittag, nicht so gut, aber vielleicht sind sie Freitagnachmittag besser. Und dann habe ich den Tipps gegeben, ihnen Erfahrungen mitgeteilt. Dann haben sie gemerkt, dass sie anders anfangen müssen, dass es eigentlich immer wiederkehrende Fragen, Einwände, Vorwände gibt, dass man da sich vorbereiten kann, dass man gar nicht wartet und immer, wenn die Frage kommt, sich eine neue Antwort überlegt, sondern dass es immer wiederholende Fragen und Dinge gibt. Und Orderbird verkaufte am Tag im Schnitt ihre iPad-digitale Lösung an einen Gastronomen. Und in der Woche dann, also 5 in der Woche. Und eine Woche später hatten sie 5 Verkäufe im Schnitt am Tag. Und Jakob Schreyer war völlig begeistert, sagt, das ist der Durchbruch. Und es gab einen Wettbewerber, Gastrofix, die hatten die bessere Software, stabilere Software, die Software hat auch mehr Features. Aber wir haben Orderbird im Vertrieb stärker gemacht. Und da sind bei mir folgende Dinge passiert. Ich wollte nicht passiv Renditen und Dividenden bekommen. Ich wollte was dafür tun. Und once an entrepreneur, always an entrepreneur. Und auf einmal ist mein Unterstützer gehen, mein Helfer gehen. Ich habe Kindern Unterricht gegeben im Langlauf. Ich habe Nachhilfeunterricht gegeben in Mathe. Ich helfe gern. Ich habe Vertrieblern gern geholfen, wie sie besser werden. Da habe ich gemerkt, okay, ich kann jetzt etwas zurückgeben. Es wäre doch wahnsinnig schade, wenn mein Wissen über 30 Jahre Vertrieb, Sales, Networking verschütt ist. Und gerade die tech-orientierten Startups, denen fehlt das ja. Und da habe ich gesagt, alles klar, mir macht das Spaß. Ich habe sonst Langeweile, mir Depotauszüge anzugucken. Also werde ich Mentor, Unterstützer, Coach von Startups. Da hat's Klick gemacht und das war meine neue Passion. Mhm.
Sehr, sehr stark, sehr inspirierend, kann ich mir auch wunderbar vorstellen. Eine Zwischenfrage dazu, du hast als Unternehmer schon sehr viele Erfahrungen gemacht. Was war bisher als Mentor deine wichtigste Lektion?
Aus der ich am meisten selbst gelernt habe.
Genau.
Ja, es war, um erfolgreich zu werden, was man dazu benötigt. Also da kann man sehr viele Dinge benötigen, aber es gibt ja Hauptpunkte. Es gibt trotzdem, wenn man aus 1, 2 Punkte ist, fokussieren und konzentrieren muss, gibt es eine Essenz. Ich komme ja aus sehr kleinen Verhältnissen, sehr Armut, bin in einem Mutter-Kind-Heim aufgewachsen, die ersten Lebensjahre. Und wenn man nichts hat und weiß, man kriegt auch nichts, dann muss man was tun. Und mein Motto war, ich muss mehr tun und länger durchhalten. Das kam durch den Sport. Die Schule suchte für die Bundesjugendspiele die einzelnen für Leichtathletik. Also viele wollten Weitsprung oder Kugelstoßen. Und im Grunde suchten sie einen, der so doof ist und die 1000 Meter läuft. Also 1000 Meter war bei uns in der Klasse, wenn wir das machen mussten, dann waren die an dem Tag am liebsten krank oder hatten Durchfall oder haben sich Entschuldigungen selbst gefegt. Ja, ich dachte, dann mache ich das. Ne? Und dann habe ich dafür trainiert. Ich bin vor der Schule früher aufgestanden, habe laufen gelernt, also Ausdauer. Ne? Immer 300 Meter, 500 Meter, 7, also um möglichst Ausdauer zu haben, auch nach der Schule. Und dann war dieser Wettkampf und ich habe den, im wahrsten Sinne des Wortes, den Schuss nicht gehört. Ich dachte, auf die Plätze, fertig. So, das Fertig kam nicht, weil auf die Plätze, fertig, los ist nur bis 800 Meter. Ab 1000 ist nur auf die Plätze, so.
Ah, okay.
Jetzt waren die schon so 20, 30 Meter vor mir. Und da fragte der mit dem Revolver, sag mal, willst du nicht auch langsamer loslaufen? Und dann bin ich, habe wohl wie so ein Speedy Gonzales so einen Luftsprung gemacht. Hab die nach einer Runde, 400 Meter, fast alle eingeholt, aber war natürlich viel zu schnell die Runde. Mhm. Und dann habe ich den Heldentod erlebt, also saure Muskeln. So, der Lehrer sagte, na, das war nicht so gut, aber du, diese 400 Meter zeigen mir, du bist eigentlich ein Talent. So, und der war auch Trainer in einem Sportverein. Dann wurde ich Leichtathlet, Langläufer. Und da habe ich gelernt, wenn ich öfter trainiere, länger trainiere, intensiver trainiere, dann werde ich besser. In der Schule kann man sagen, der Lehrer ist nicht gut, das Schulbuch ist Käse. Aber wir wissen doch eigentlich, es ist, wie intensiv lernen wir die Vokabeln oder die mathematischen Formeln. Und dann wurde ich stetig besser durch wirklich, ich habe mehr trainiert, öfter trainiert, intensiver trainiert. Und das habe ich dann übertragen aufs Abitur. Ich wollte Medizin studieren. Medizin war so für meine Mutter und mich so die Generallösung. Image, solide, gutes Geld. Also wir kamen aus der Nummer raus, in der wir da durch den One-Night-Stand meines erzeugenden Vaters, den ich nie gesehen habe, raus. So, und dann habe ich öfter für die Schule gelernt, länger gelernt, intensiver gelernt. Und dann habe ich für mich erkannt, neben Talent und gute Umstände und manchmal muss man auch Glück des Momentum haben. Aber eigentlich ist das Fazit, du musst mehr tun und länger durchhalten. Und auch heute als Startup-Investor, wir gucken uns öfter Startups an, wir gucken sie uns intensiver an, wir beschäftigen uns länger mit dem Markt, mit dem Wettbewerb und haben wahrscheinlich dadurch oftmals eine bessere Auswahl. Mhm.
Und das, was du beschreibst, sieht man ja in den verschiedensten Disziplinen, ob es Sportarten sind, ob es andere sind. Die Menschen, die neben Talent bereit sind, eben noch mehr zu investieren, sei es Cristiano Ronaldo, sei es Tom Brady, sei es Roger Federer, das sind auch die, die wirklich herausragende Karrieren über einen langen Zeitraum auch haben dürfen.
Es ist ja auch schade und Sünde und einfach dumm, wenn man talentiert ist, dass man nur die Zutat des nicht genug Übens und Wiederholens, also zu durchhalten gehört ja auch Disziplin, Konstanz, beibehalten. Ja, Steffi Graf hat mir mal erzählt in Boca Raton in Florida, dass die irgendwie, glaube ich, 20 Millionen Mal, ich weiß es nicht mehr genau, einen Aufschlag geübt hat. Mhm. Ja gut, wenn man damit die erfolgreichste Tennisspielerin oder die Nummer eins der Welt wird, dann gehört das eben dazu. Ich bin mit Toni Kroos befreundet, wir investieren zusammen in Startups. Ich weiß nicht, wie viel Trainingslager er hinter sich hat. Hat er 3 Millionen Eckbälle geübt oder 4 Millionen Eckbälle? Also es ist auch Wiederholung und dann muss man die Nerven haben, dass man es wieder und wieder macht und eben mit der Begeisterung rangeht, als wenn es wieder das erste Mal ist. Man kann ja auch nicht beim 3 Millionensten, einsten Eckball sagen, ja, die anderen waren gut, dann mache ich das jetzt mal locker. Es kommt jetzt auf diesen Eckball an und die vorher im Training und in den Spielen davor zählen nicht mehr und die danach kommen, zählen noch nicht.
Wie kannst du das als Mentor Gründerinnen, Gründern, die sich vielleicht auf Talent ausruhen, auf bisherigen Erfolgen, wie kannst du ihnen dieses Mindset mitgeben, dass sie wirklich diese Extrameile, wie es so schön heißt, auch gerne und mit Leidenschaft gehen?
Ich habe das Privileg und Glück, dass in den Gründerinnen und Gründern ein überwiegend sehr positives, für den Erfolg begünstigendes Mindset herrscht. Um zu gründen, haben diese jungen Leute schon mal mehr Mut als andere. Sie haben auch schon von anderen gehört, dass da nicht um 17 Uhr das Büro geschlossen ist und dass es die Wochenendtagen für die Tätigkeiten sind, die man während der Woche nicht geschafft hat und dass der liebe Gott die Nacht geschaffen hat, um das aufzuholen, was noch nicht fertig wurde. Ich habe selten die Notwendigkeit, dass ich Gründern sagen müsste oder Gründerinnen, ihr müsst mehr tun. Durchhalten schon, warum? Nicht, dass sie nicht durchhalten, 13 Stunden zu arbeiten. Ich meine mit durchhalten, dass sie es weiter probieren und nicht zu früh einen Teil des Geschäftsmodells einstampfen oder sagen, hat keinen Sinn, dann machen wir doch was anderes. Also dieses Durchhalten schon. Und diejenigen, das gibt's auch, die sich überarbeiten. Das habe ich im Sport gelernt. Wenn man übertrainiert ist, kann man nicht sagen, dann wird ja dann schlechter, wenn man übertrainiert ist, weil man eigentlich schon kaputt in das Spiel oder in den Wettkampf, in die Disziplin geht. Dann kann man nicht sagen, jetzt muss ich erst recht trainieren. Und ich habe Gründer, denen ich empfehle, Pausen zu machen. Mhm. Ich sage, du mach mal eine Woche lang 18 Uhr. Weißt du eigentlich, dass die Uhr auch bei 18 Uhr schon mal, kann man auch nach Hause fahren, da fahren auch Straßenbahn, U-Bahn, machen mal einen Urlaub. Nee, das geht nicht, dann bricht die Firma. Dann sage ich, dann stell dir vor, du hast eine Woche eine ansteckende Krankheit. Meinte, das Beste ist doch, wenn du wiederkommst und sagst, okay, von den 5 Leuten, an die ich die Aufgaben verteilt habe, 3 haben es super gemacht, einer okay und die eine nicht so gut. Dann hast du das als Assessment und die Firma geht nicht in der Woche kaputt. Wenn man aber auf der letzten Rille fährt, im Formel 1 würde man sagen, dann platzt der Reifen. Und wenn ein Gründer platzt im Sinne, er ist überarbeitet, er hat nicht mehr die Ideen. sie hat nicht die kreative Lösung. Sie ist nicht so gut in der Motivation, in der Ansprache, das Beste aus dem Team rausholen. Und dann ist ab einem gewissen Volumen ist weniger mehr. Es gibt viele Menschen in normalen Berufen, da würde ich sagen, zu wenig ist zu wenig. Aber es gibt irgendwie, das geht bei 10, 12 Stunden los pro Tag, dann ist weniger mehr. Denn ausgelutscht, erschöpft, müde, ist man nicht kreativ. Man wird nicht die besten Ideen haben. Und gerade in der Startup-Welt geht es ja um kreative Lösungen, etwas besser, nachhaltiger, gesünder, einfacher zu machen. Und dazu, glaube ich, muss man ausgeruht sein. Ich glaube auch, ein Werbetexter, der einen tollen Werbespruch sich ausdenken muss, dass der das auch nicht um 23 Uhr macht, wenn ihm fast die Augen zufallen. Der muss einfach quasi so manchmal sich vielleicht auch mit dem Tag verbünden. Wann ist denn eigentlich vom Biorhythmus so genau meine Power oder meine kreative Zeit?
Ja. Auf jeden Fall. Sehr, sehr inspirierend, das auch von dir zu hören, weil viele Menschen denken, okay, ich habe zwei Optionen. Entweder Erfolg und dafür muss ich meine Gesundheit opfern, oder ich mache einen Durchschnittsjob und dafür bin ich gesund. Aber du zeigst ja, dass es auch diesen dritten Weg gibt, in dem man die richtige Balance findet.
Ja, und zum dritten Weg gehört auch die Einstellung, wenn man gründet, man weiß, vor der Gründung, vorm Ausrollen der Software, während der Finanzierungsrunde, sind das jetzt mal 10, 12 knallharte Wochen. Denn die Gründungsteams, die müssen ja ihre operative Exzellenz beibehalten. Aber zusätzlich müssen sie jetzt x Investoren treffen. Dahin fahren, dahin fliegen, da sich in die Eisenbahn setzen, den Investor oder den Fonds oder den öffentlichen Geldgeber nochmal treffen. Da könnte ich sagen, in der Zeit lassen wir mal das Tagesgeschäft. Das ist also, die haben dann auf einmal zwei Jobs. Mhm. Ja. Und das darf aber nur für eine solche Phase sein. Wenn das konstant über mehrere Quartale läuft, fängt das an, schief zu gehen.
Ja. Viele Menschen würden dich, Carsten, von außen betrachtet als sehr erfolgreichen Menschen beschreiben. Und das Thema Erfolg spielt ja auch in deinem Leben eine wichtige Rolle. Du hast ein hervorragendes Buch dazu geschrieben, die 6 Elemente des Erfolges. Und meine Frage an dich ist, wie definierst du persönlich für dich Erfolg? Und wie hat sich diese Definition auch im Laufe deines Lebens verändert?
Ich hatte ja eine nur sehr kleine Chance. Die habe ich aber sehr beherzt und mit allem Einsatz und mit großem Ehrgeiz und Willensstärke dann genutzt. Ich hatte also eine sehr kleine Chance. Also wer mir sagt, der hatte immer Erfolg, nein. Ging ganz katastrophal los, hab mich quasi für die falsche Kindheit entschieden als Chromosom. Erfolg ist für mich die Erreichung von einem Ziel. Das muss nicht nur wirtschaftlich sein. Der eine will eine Sparsumme ansparen. Jemand anderes sagt, ich will von der Teamleiterin zur Abteilungsleiterin. Für andere ist Erfolg, dass sie am Ehrenamt, im Verein, bei der Freiwilligen Feuerwehr etwas schaffen, in der Gesellschaft etwas bewegen. Andere wollen in der Freizeit ihr Golfhandicap verbessern, das ist auch Erfolg. Andere wollen ein Musikinstrument spielen. So dass es für die Erreichung eines Zieles, eines Vorsatzes ist, als Vater und mittlerweile auch Opa. Die Kinder nennen mich Opapa, da bin ich beides gleichzeitig, ich bin ja Papa und Opa, ist es natürlich, dass die Kinder, dass man sagt, charakterlich können wir einen Haken dran machen, die sind in der Spur, sie haben eigenen Ehrgeiz, sie haben gute Fortbildung, ich halte Fortbildung für das beste Fortbewegungsmittel, das ist das Allerwichtigste, was wir Kindern geben können, dass wir ihnen Bildung beibringen. Und das ist dann auch ein Erfolg. Also Eltern können eben auch erfolgreich sein oder sich eine gute Note im Bereich Erfolg geben, wenn die Kinder auf die Spur gesetzt werden. Ja, ihr eigenes Leben, gerade bei Familien, wo die Eltern gut performen oder wohlhabend sind, ist das manchmal gar nicht so leicht, weil auch passieren kann, dass die Kinder sagen, wieso, ich erbe doch sowieso so viel und ich kriege genug Taschengeld und ob ich nun gut studiere oder gar nicht studiere oder das Studium schmeiße. Also Erfolg ist etwas, um besser zu werden, und ich glaube, der größte Erfolg ist, wenn man gegen sein eigenes Ich antritt, dass man einfach sagt, ich will in den nächsten Monaten auf dem Gebiet ein besseres Ich sein, als ich es jetzt bin. Denn ich muss mich nicht mit einem Basketballer vergleichen, habe überhaupt kein Ballgefühl, ich bin musikalisch eine Vollkatastrophe, liegt wahrscheinlich dadurch, dass meine Mutter mich zu einer Flöten-AG angemeldet hat und ich wollte natürlich eher Schlagzeug spielen, also muss ich da diese Blockflöte, so ein Blödsinn, also mir hat man die Musik zwar nahebringen wollen, aber völlig falsch gemacht. So, also kriege ich in Musik nichts hin, ja, und das ist für mich Erfolg, dass man das erreicht und das, was man verbessern will, schafft.
Jetzt gibt es ja objektive Kriterien für Erfolg. Du hast verschiedene Beispiele gegeben, aber vor allem ist Erfolg ja auch ein Gefühl. Und ich beobachte, dass Menschen, die auf bekannte Menschen wie dich gucken, so das Gefühl haben, dass diese Person sich ja eigentlich keine Probleme haben kann, weil wirtschaftlich abgesichert, berühmt etc. Aber wie ist es bei dir? Fühlst du dich erfolgreich? Beziehungsweise wann hast du dich das letzte Mal richtig erfolgreich gefühlt?
Die Einstellung, die sind immer erfolgreich. Oder manchmal sagt man, ja, wenn ich das Konto hätte, diese tolle Frau, Fernsehinvestor, ja, dann wäre ich auch gut drauf.
Genau.
Falsch. Weil man gut drauf ist, krabbelt man die Leiter hoch. Und nicht, weil man auf der Leiter oben ist, ist man gut drauf. Ich habe das bei meinem Buch, die 6 Elemente des Erfolges, beim Schreiben gemerkt. Ich habe kurz nach Weihnachten angefangen. Also wenn ich ein Buch schreibe, heißt das im Urlaub, am Wochenende und nachts, ist ja klar. Ne? Kann ja nicht meinen Startups sagen, nächsten 3 Monate braucht ihr mich nicht anrufen, ich kann euch nicht helfen. Den Co-Investoren sagen, ich habe keine Zeit, die Investoren, mir doch egal, was aus eurem Geld wird, ich muss mir an mein Buch schreiben, geht ja nicht. Ich war so ungefähr halb fertig und habe ich so gedacht, hole ich jetzt viele Lesende ab, oder denken die Flughöhe ist zu hoch, das passt nicht auf mich. Und dann habe ich gesagt mir selbst, ich werde jedes Kapitel mit einem offenbarten Rückschlag. Ich teile einen Misserfolg. Wie dramatisch der für mich war und wie ich mich daraus gekämpft habe. Und dann habe ich eben auch zum Thema Zeitmanagement, gesünder Leben, also ich schreibe über Erfolg, dass natürlich Arbeit, Karriere dazu gehört, aber auch Familie und Freunde, Gesundheit, mentale Gesundheit, Umgang mit Geld, wenn einer hoch verschuldet ist, der wird eine Menge Sorgen haben außerhalb des Finanziellen, weil das alles beeinträchtigt. Ja. Und dann habe ich gesagt, mein größtes Learning war ja, aus diesem Workaholic, aus dem Burnout rauszukommen. Hatte diese Idee, dass ich das Buch also anfange, wie ich in der Entzugsklinik war. Hab das abends meiner Veronika erzählt, die sagte, boah, also okay. Das ist jetzt 11 Jahre her, da wird jetzt keiner sagen, mit dem Carsten, den können wir nicht als Investor gebrauchen, weil der ist depressiv, das ist ja geheilt, 11 Jahre. Ich habe meine Kommunikationsexperten in unserer Marshmallow Group gefragt, externe PR-Berater, und alle sagten, das wäre gut. Was hast du für ein Ziel damit? Sag ich, erstmal möchte ich erklären, auch ich hatte dunkle Momente. Ich schreibe ja in dem Buch auch von Selbstmordgedanken. Ich wollte aber Depression, Angsterkrankungen enttabuisieren. Hätte ich das auf dem Höhepunkt meiner Tablettensucht in 2010 gemacht, war die Zeit noch nicht reif. Da hieß es, der gehört in die Klapse oder der hat einen an der Waffel. Also wir haben ja Leute mit mentaler Erkrankung nicht ernst genommen. Heute ist es ja mehr und mehr, dass eine mentale Erkrankung zwar nicht sichtbar ist wie ein Armbruch oder ein Herzinfarkt oder eine kaputte Linse im Auge, sondern man nimmt das jetzt ernst. Ich wollte also das enttabuisieren und auch thematisieren, dass man in Deutschland an bestimmte Medikamente viel zu leicht rankommt und dass genau diese Sachen keine Lösung sind. Ich bin ja da reingekommen durch einen Burnout. Ich hatte 17, 18 Stundentage. In Urlaube bin ich nachgereist, vorher abgereist, unterbrochen. Das war zwar ein schöner Blick, aber ich habe auf den Laptop geguckt, also hatte nicht viel. Also arbeiten mit besserem Umfeld quasi. Mhm. Und das Hauptsymptom bei oder das häufigste Symptom bei Burnout ist ja Schlaflosigkeit oder schlechter Schlaf. Und dann bin ich zum Hausarzt gegangen, brauchte irgendeinen Tetanus-Impfung, so habe ich ihm das gezählt, sagt er, gar kein Problem, hier gibt es so weiße Tabletten. Das war bei mir Stilnox, ein Benzodiazepin, und sagte, nimmst du eine halbe Tablette, kaust die unter der Zunge, 20 Minuten später schläfst du, super. Das war kein Schlaf, das ist Narkose, ja, das ist eine Art Narkotikum, ja.
Die Gehirnwellen haben eine ganz andere Signatur in dieser Art von anders. Ruhezustand.
Man schläft ja überhaupt nicht, dann lieber wach bleiben. Ja. Und dann kommt noch das Teufelszeug, dass du ein paar Wochen mit einer halben hinkommst, dann brauchst du eine, dann brauchst du zwei, dann brauchst du drei. Das war ja mein Problem. Und die Nebenwirkung dieser Tabletten ist ja Depression. Ja. Also sie begünstigen ja Depression. Also habe ich natürlich zwei negative Ströme zu einem Vollkatastrophenstrom vereint. Und dann habe ich gesagt, wie bin ich da rausgekommen? Und da, durch die Psychotherapie, die ich ja in der Klinik hatte, ich war ja im Entzug eine lange Zeit in der Klinik, so die Life-Work-Balance, dass die Familie wichtig ist, dass die unbeschwerte, fröhliche, kumpelhafte Zeit mit seinen Buddies gut ist, dass man trotzdem erfolgreich sein kann, aber sogar erfolgreicher sein wird, wenn man eben nicht völlig ausgelutscht sich überarbeitet. Dass ein gesunder Umgang mit Geld wichtig ist. Bei mir war es auch Ernährung. Ich habe mich oft belohnt. Belohnt im Sinne, dann kommst du um eins ins Hotel, dann habe ich um eins nur Roomservice bestellt. Das gibt's ja in einigen City-Restaurants. Sie haben ja, also Hotels haben ja 24 Stunden Roomservice. So, dann hast du dir da das Schnitzel, die Currywurst, gebe ich auch offen zu. Da war auch manchmal eine Flasche Wein dabei. Vielleicht habe ich sie nicht zu Ende getrunken oder zwei Bier. Also blöder geht's ja gar nicht. Schläfst du noch schlechter. Ja. Und dann habe ich gesagt, alles klar, Food ist gut. Food kann Medizin sein. Ich lasse es auch mal schmecken. Ja, also ich esse jetzt nicht nur Superfood und bei jedem Ding denke ich, ja, da ist mehr Magnesium drin und da ist mehr Bitterstoffe drin. Aber das habe ich eben alles falsch gemacht. Zu viel gearbeitet, schlechtes Essen, schlecht geschlafen. Dann denken, das ist ja auch hilfreich zum Einschlafen. Alkohol ist zum Durchschlafen natürlich eine Vollkatastrophe. Und das teile ich mit meinen Lesern, wie ich da reingekommen bin. Und mit welchen Methoden und lebensverbessernden Maßnahmen ich da rausgekommen bin.
Und auf einige möchte ich gleich noch ein bisschen detaillierter reingehen. Aber das, was du jetzt im Schnelldurchlauf gesagt hast, ist in diesem Buch, und das sage ich nicht, weil du vor mir stehst, sondern auf eine sehr, sehr gelungene Art wirklich passiert. Sehr emotional, man ist voll im Moment drin. Deshalb an deine PR-Leute, an jeden, der dir das grüne Licht gegeben hat, vielen Dank dafür, weil damit kommst du dem Ziel, was du sagtest, diese Enttabuisierung, kommst du auf jeden Fall einen sehr großen Schritt zurück nach vorne. Und wo wir beim Thema Erfolg, um das abzuschließen, du hast im Buch einen Satz, der mir sehr unter die Haut gegangen ist, gesagt, du sagst, dein größter Erfolg ist es, dem Leben eine neue Richtung geben zu können. Und das sagst du im Epilog, wo du sagst, eigentlich hattest du im Entzug noch eine Schlaftablette, die letzte, die du hättest nehmen sollen, dürfen, wie man es auch immer nennt, aber du bist zur Toilette gegangen und hast sie runtergespült. Und das war für dich so dieses i-Tüpfelchen, dass der erste Tag von deinem neuen Leben, wie du es nennst. Und das ist wirklich ein Gänsehautmoment. Ich selber habe ja auch Szenen in meinem Leben gehabt, deshalb ich weiß, wie schwer es ist, diese Richtungsänderung vorzunehmen. Und damit bist du auf jeden Fall ein Rollenmodell für viele Menschen auch da draußen.
Also ich werde diese Tablette natürlich nie vergessen, wie auch dummerweise die erste, die ich damals genommen habe. Ich wünsche keinem Menschen, dass er im Leben einmal einen Entzug haben muss. Kein Mensch wird absichtlich abhängig. Es wird auch keiner absichtlich so viel Zigaretten nehmen, dass er gar nicht mehr ohne kann, oder Alkohol. Ich habe sehr viele Tabletten genommen und ich hatte einen sanften Entzug. Das heißt, in dem Stadium, in dem ich war, konnte man nicht von heute auf morgen mit den Tabletten stoppen. Ich hätte Hirnverletzungen bekommen können, epileptische Anfälle etc. Also schleicht man das aus. Ne? Man geht auf 95%, 90% und.
So. Um den Hörern mal eine Kategorie zu geben, du warst ja bei über 10 Tabletten am Tag.
Es war im Höhepunkt 50 Tabletten.
50.
Ein normaler Mensch ist dann tot, aber der Körper hat sich über 4 Jahre so sehr daran gewöhnt, dass er das verstoffwechselt hat und ich quasi dann eigentlich nur noch geschlafen habe. Ich habe geschlafen, ein kleines bisschen gefrühstückt, wieder Tabletten geworfen, hingelegt, Mittagessen wieder eingeworfen. Ich hatte die Firma schon verkauft, war noch nicht aktiver Startup-Investor. Ich wäre ja gar nicht geschäftsfähig gewesen. Und dann diesen Entzug, darunter zu kommen. Ich hatte einen tollen Professor, ich werde auch gleich dazu etwas sagen. Und das Schöne war, diese Tablette, diese letzte, es war der 4. Juli. Und der 4. Juli ist ja in Amerika der Tag der Unabhängigkeit. Und da habe ich sie weggeschmissen und gesagt, nein, jetzt ist erstmal, also am Anfang habe ich gehechelt, dass ich die Tabletten bekam. Ich bekam um 8 Uhr, 12 Uhr, 16 Uhr, 24 Uhr Tabletten, natürlich immer weniger. Dann geht es mir 1,5 Stunden vermeintlich gut, weil ich habe ja meinen Stoff bekommen. Und dann ab 9:30 rennst du in deinem Zimmer wie ein Tiger im Käfig auf und ab. 9.31 Uhr, 9.32 Uhr, noch 2 Stunden 16, noch 2 Stunden 15, noch 2 Stunden, dann kriegst du die nächste Dosis. Und mit allen Entzugserscheinungen. Und dann habe ich gesagt, jetzt habe ich gewonnen. Habe die Tablette weggeschmissen und gesagt, jetzt ist mein Tag der Unabhängigkeit. Und dies weiße Zeug wird mich nicht mehr besiegen. So wie einer eben sagt, jetzt bin ich trocken, ne? Trinke keinen Alkohol mehr oder ich habe das Rauchen beendet. Wobei sicher Pharmazeutika und Drogen das Schlimmste ist. Ja? Und Drogen habe ich Gott sei Dank nie genommen. Ich hatte immer Angst, wenn ich Drogen nehme. Ausprobieren wollen wir das vielleicht mal schon. Aber ich dachte, dann mache ich irgendwas, dass die mir hinterher nächsten Morgen sagen, was ich für einen Blödsinn gemacht habe. Weil ich dann ja selbst gar nicht weiß, was ich gemacht habe. Ja,
kenne ich.
Wollte ich das nicht. Aber ich bin unabsichtlich in die Tablettenspirale gekommen und bin abhängig geworden und freue mich, dass ich jetzt seit 14 Jahren unabhängig bin.
Sehr, sehr stark. Unabhängig finde ich auch einen wahnsinnig schönen Begriff in diesem Kontext. Du hast Nikotin und Alkoholsucht angesprochen. Da ist es ja so, dass man sagt, Menschen sind ihr ganzes Leben eigentlich abhängig und müssen Disziplin und Überwindung walten lassen, um nicht wieder rückfällig zu werden. Wie sind deine Erfahrungen? Ist das Thema für dich beendet oder hast du trotzdem immer mal wieder Momente, wo du diesen Wunsch empfindest, auf diese Substanzen zurückzugreifen?
Diese Rückfallquote ist ja sehr hoch,
genau.
Nach Entzug. Ich hatte eine sehr gute Psychotherapie und hatte das Glück, den berühmten Psychiater, Chemiker und Arzt, Professor, Doktor, kann man gar nicht die ganzen Titel zählen, Florian Holzbohr, der Chef von Max Planck für Psychiatrie.
Absolute Koryphäe in seinem Bereich.
Den hat meine Veronika entdeckt, er hat ja auch Kahn behandelt, er hat Till Schweiger behandelt etc. Und der hat mir erklärt, dass ich, wenn ich so weitermache, in nicht zu ferner Zeit irreparable Hirnschäden habe. Dass Sie im Rollstuhl landen, wenn Sie das wollen, nehmen Sie das Zeug so ungefähr weiter. Wenn Sie es nicht wollen, hören Sie mal auf.
Und er sprach von 3 Monaten, also nicht 5 Jahren.
Ja. Und dann gehört dazu, dass Sie den Kontakt zu allen Menschen, die Ihnen die Tabletten besorgt haben, abbrechen. Bevor man entlassen wird, muss quasi zu Hause, das hat meine Haushälterin und meine Frau gemacht, überall hatte ich hatte ja Verstecke in der Nachttischschublade, hinter der Teebüchse, irgendwo hinter den Ich hatte ja verschiedene Depots, wenn mir einer mal was gefunden hätte, dass ich nicht ohne war. Also Haus säubern. Kein Kontakt mehr zum Apotheker. Ich hatte ja 3 Ärzte ausgespielt, keinem erzählt, dass ich von dem anderen auch Tabletten bekam. Das war ja nicht illegal, aber die sind verschreibungspflichtig, ne? Und das habe ich gut hinbekommen. Und natürlich gab es in den ersten Monaten immer Situationen, wo man sagt, so, jetzt wäre das schöne Tablette. Aber er hat mir beigebracht, lieber nicht schlafen, als quasi ein Narkotikum nehmen. Das erklärt einem ja, man denkt, der Schlaftablette ist gut zum Schlafen. Es ist kein Schlaf, das ist Sedieren. Und dann kam ein ganz günstiger Umstand, dass ich quasi jeden Tag positiv daran dachte, denn Professor Holzbohr hat mir erzählt, was er in der Depressionsforschung, in den Angsterkrankungen tut. Und ich sage, Herr Professor, das ist ja toll. Sie sind an einem Cortibon-Compound dran, an einem Nilivabon. Sie beschäftigen sich auf eine ganz gesunde, dosierbare Weise mit Ketabon. Wann kann man denn diese Tabletten irgendwann kaufen? Sagte, nee, wir machen hier Forschung und dann hört das eigentlich auf. Sag ich, aber Herr Professor, ja, er hat mich jeden Tag im Zimmer besucht. Einmal musste er auf eine Vortragsreise, aber er war jeden Tag bei mir. Er hat sich zum Ziel gesetzt und hatte das meiner Veronika versprochen. Wir kriegen das hin. Das, was Ihr Mann an Willenskraft bisher im Leben gezeigt hat, wird ihm jetzt nutzen, wenn er die Kurve kriegt, wenn er die ersten Tage übersteht. Und dann haben wir zusammen eine Firma gegründet. Ich sagte, Herr Professor, Ihre Forschungsergebnisse und mein Wissen, wie man gründet, wie man ein Startup finanziert, wie man die richtigen Mitarbeitenden bekommt, lassen Sie uns zusammentun. Wir haben das Geld-Gehirn-Modell genannt. Ich gebe das Geld und mein Netzwerk und er seine Forschungsergebnisse. Und daraus ist die Firma Brain Health geworden, die HMNC heißt. Am Anfang hieß sie Holzbohr Maschmeyer Neurochemie. Ja, mittlerweile, weil sie vor allem US-orientiert ist, heißt sie Brain Health. Und da ich jeden Tag an dieses Lieblings-Startup von mir denke, ja, und auch mich geoutet habe, dass alles klar, das ist doch eine besondere Geschichte. Ich bin sehr, sehr schwer erkrankt. Der mich heilt, der Professor, gründet mit mir eine Firma. Und auf einmal war ich wieder Carsten Maschmeyer, der aus einem Problem eine Chance gemacht hat, der quasi aus der Klinik kam und sagte, den Professor nehme ich mit, der hört jetzt auch bei Max Planck, mit dem mache ich zusammen das Startup. Wobei die Idee hatte eigentlich meine Frau, das war eine ganz lustige Geschichte, sagt, geh doch mal mit dem Essen und bedank dich und frag, ob du irgendwas für die Klinik tun kannst. Bin ich mit dem Essen gegangen und sagte, ja, es wäre ganz toll, wenn Sie was tun könnten. Den Patienten ist langweilig und die müssen auch ein bisschen Sport machen. So 1-2 Ergometer wären toll. Ich sofort, Herr Professor, suchen Sie sich das Modell aus, alles klar. Ich gehe ganz stolz nach Hause, sage meiner Veronika, ich habe 2 Fahrräder gespendet. Sage, du bist doch doof, du sollst mit dem eine Firma gründen, du sollst Millionen Menschen helfen, gesund zu werden. 2 Fahrräder. Sage ich, gut, dann gehen wir mal mit dem essen und du kommst mit. Und dann haben wir eben gesagt, jawohl, wir gründen diese Firma. Wir haben viele klinische Studien erfolgreich für die einzelnen Substanzen durchgeführt. Und ich hoffe, dass durch diesen Zufall und Leidensweg meiner Erkrankung wir in ein paar Jahren so weit sind, dass wir den Menschen mit den 3 häufigsten psychischen Erkrankungen, wo man Medikamente braucht, wo nicht nur ein bisschen Umstellung des Lebens und ein paar Kräuter helfen, wo wirklich genetisch bedingt pharmakologisch verursachte Dinge passieren, dass wir vielen 100 Millionen Menschen, die unter dieser dunklen Krankheit leiden, helfen können.
Sehr, 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 sehr inspirierend. Das heißt, du hast jetzt Auftrag und Verpflichtung zugleich als Testimonial, da auch weiterzugehen. Carsten, du selbst, wir haben es gerade gehört, bist ja wirklich ein schillerndes Beispiel, wie man aus der tiefsten Krise, die für Menschen vorstellbar ist, oder eine der tiefsten Krisen, wirklich nicht nur zurückkommen kann, sondern auch stärker zurückkommen kann. Ich glaube, du lebst jetzt auf einem höheren Energielevel, Gesundheitslevel, als du das vorher je gemacht hast. Und in diesem Podcast probieren wir ja rauszuarbeiten, welche Faktoren zusammenkommen müssen, dass Menschen durch Krisen eben nicht zerbrechen und am Boden liegen bleiben, sondern daraus stärker hervorkommen. Und du hast, wir haben über das Buch jetzt schon einige Male erwähnt, genau dazu ein Buch geschrieben. Ich habe mal überlegt, wie hätte ich den Subtitle geschrieben? Und für mich wäre es sowas gewesen wie, wie Erfolg haben, ohne seine mentale und körperliche Gesundheit zu opfern. Denn das ist ja, wir haben es vorhin gesprochen, vermeintlich ein Trade-off, den viele Menschen empfinden. Aber es geht auch auf eine nachhaltige Art und Weise. Und wenn man das Buch liest, dann ist auffällig, dass du sehr oft auf die richtigen Routinen hinweist. Und wenn Menschen über Routinen nachdenken, kommt ihnen vielleicht Sport, vielleicht auch Meditieren in den Sinn. Aber du bringst es in ganz anderen Lebensbereichen auch. Du sprichst von Freundschaftsroutinen, von Gesprächsroutinen. Meine Frage an dich ist, hatten diese Routinen schon immer in deinem Leben diese Bedeutung? Oder ist das etwas, was du in der Therapie und in deiner Krise gelernt hast?
Routinen hatten in meinem beruflichen Alltag eine hohe Bedeutung und waren wahrscheinlich mit eine Basis für meinen Erfolg. Aber privat hatte ich keine Routine. Ich war beruflich Profi und privat Amateur. Ich habe Freundschaften vernachlässigt, habe meine Hobbys nicht gepflegt, habe meinen Sport nicht regelmäßig gemacht, manchmal gar nicht. Und als ich dann erkrankt war, sowieso nicht mehr. Hab getrunken, also Alkohol getrunken, mich nicht genug um die Kinder gekümmert. Es war die Gefährdung, dass Veronika und ich auseinandergehen. Sie wollte nicht mit einem dauersedierten Mann leben, kann man ja überhaupt nicht erwarten. Und habe dann Routinen, nennen wir es ruhig Routinen, eingeführt. Also ich habe heute meistens einen digital freien Sonntag. Das ist in der Startup-Welt ganz gut. Die geben zwar zwischen Montag und Freitag Vollgas, es kommen auch noch manchmal Mails am Samstag. Und manche fangen auch Sonntagabend wieder an, um vor der Welle zu sein am Montag. Aber eigentlich läuft Sonntag nichts. Ich gucke da nur WhatsApp und Messages, was mit den Kindern ist. Die sind ja im Moment sehr international verteilt. Und eine Routine eben digitalfreie Zone. Zweite Sache, ich versuche, dass die erste Stunde einem Tag mir und Veronika, und wenn ich alleine bin, mir gehört. Also nicht noch oder schon im Bett Smartphone anmachen, dann kannst du gleich. Prognose der Future der Börsenkurse, dann gehst du in die Mails, dann guckst du eine Message, dann schreibst du schon Antworten. Also geht doch, bevor du Zähne geputzt hast oder quasi richtig aus dem Bett bist, hast du schon, bist du voll schon im Gehirn in der Firma. Du bist zwar noch nicht in der Firma, aber du bist schon da.
Ja.
Und da habe ich folgende Lebensweise für mich entdeckt. Ein guter Tag fängt mit einem guten Abend an. Und mit einem guten Abend heißt für mich, ich sollte nach 11, 12 Stunden Arbeit aufhören. Auch wenn ich noch kann und auch Spaß habe und die Sache eigentlich fertig gemacht werden soll, weiß ich, dann wird sie nächsten Tag fertig. Ich kann natürlich auch unterscheiden, was wichtig ist und nicht wichtig. Also ich bin im Zeitmanagement besser geworden. Ich habe auch delegieren gelernt. Manche Dinge, ja gut, dann macht er die Mail oder die Projektausarbeitung eben anders als ich, aber sie macht sie auch gut, sonst müsste ich ja sie oder ihn gar nicht beschäftigen.
Ja.
Am besten ist dann etwas Sport, ein leichtes Essen abends. Ich trinke unter der Woche keinen Alkohol. Und die letzte halbe, also ich lege das Smartphone im Badezimmer zum Aufladen. Ich habe es nicht im Schlafzimmer. Und es gibt nur Ausnahmen, wenn mit den Kindern was ist. Dann haben wir so, wenn man zweimal anruft hintereinander, dann geht es doch durch. Ne? Kennt ihr ja. Habe das Smartphone nicht im Schlafzimmer und lese jetzt eine halbe Stunde, ungefähr 20 bis 30 Minuten, aber nicht ein Fachbuch. Da würde ich sofort unterstreichen, ankreuzen, reinschreiben, Johanna sagen, Moritz einbauen, in nächste Konferenz einbauen, den Referent buchen. Kann ich gleich ins Büro fahren. Mhm. Ich lese am liebsten so leichten Belletristikstoff, aber gerne geschichtlich, also hier Ken Follett oder Harris, ja, natürlich die ganzen Grissoms. Also ich bin in einer anderen Welt, ich bin in einer Gangsterwelt oder in einer geschichtlichen Welt oder Future-Welt und dabei sacke ich so langsam weg. Und das hilft mir sehr gut. Ich brauche nicht länger als 11-12 Stunden zu arbeiten, also weil dann kommen die Schäden, dann schlafe ich nicht gut. Ich weiß dann, manchmal bin ich dann so begeistert und rufe ein paar Leute an, schicke Mails, kriege sofort Response, das kickt ja noch mehr, dann bist du ja eigentlich richtig warm, ja. Und wie bei einem guten Podcast, wo man hinterher sagt, wie, das ist schon vorbei, ich bin doch gerade jetzt richtig warm. Aber dann weiß ich, ich bin zwar müde, aber das Adrenalin ist noch im Körper und deswegen muss bei mir zu einer gewissen Uhrzeit Schluss sein. Zum Sport kommen. Sport hilft mir mit zwei Dimensionen. Einmal komme ich runter, baue Adrenalin ab, denn man baut den Blutzucker ab, wenn man Energie verbraucht. Ja, denn wir hatten ja früher nur Stress, wenn ein Bär vor uns stand. Ja, genau. Dann hieß es laufen oder raufen. Nicht? Aber ja. Stress durch eine Mail sieht unser System nicht vor. Und ich baue also den Stress ab und habe als zweites ein besseres Gefühl. Denn entweder habe ich ein Problem und mir fällt beim Sport eine Lösung ein, oder ich löse mich vom Problem, dass ich sage, es ist nicht lebensentscheidend. Was bleibt von diesem Problem wirklich in 5 Jahren über? Ist das nun so entscheidend? Ist es eine? Ja, es kann ein entscheidendes Detail sein, aber es ist nicht all or nothing. Und deswegen hilft mir Sport sehr. Und die weitere Routine ist, dass ich mich sehr konsequent mit meinen Lieblingsmenschen außerhalb der Familie, meinen Freunden treffe. Ja, dass ich dann einfach sage, okay, ich fahre dahin. Eigentlich müsste dieses Wochenende viel schlafen, aber nein, ich fahre dahin. Und ich war jetzt beim Champions League Endspiel in London.
Stark.
Durch organisatorische Dinge sind wir erst um 2 Uhr morgens aus dem Stadion raus, waren um 3 im Hotel und wir mussten um 6 Uhr zum Flughafen. Ja, waren nur 3 Stunden. So, das war Käse. Aber die Nacht danach, ich habe 10 Stunden geschlafen, glücklich wie ein kleines Kind. Diese Ablenkung, die Gespräche mit den Freunden, die Diskussion über die schönste Nebensache der Welt, wie hättest du spielen lassen und wenn der Pfostenschuss drin gewesen wäre, zehre ich garantiert 1-2 Wochen. Also auch die Zeit mit Freunden und dann muss man sich mal auch Freunde und einen Anruf und eine Mail auf Vorlage machen. Ich schreibe Menschen, die mir wichtig sind, persönliche Geburtstagsgrüße und nicht da irgendwie so eine Emoji-Torte. Ich nehme mir die Zeit für die Freunde und oft bin ich nach solchen Dingen kreativer. Ich habe Freunde in verschiedenen Branchen und Berufen und manchmal sind das auch interdisziplinäre Inspirationen, die man nur, wenn man mit seinen tollen Investmentmanagerinnen und Investmentmanagern oder Gründerinnen oder Gründern redet, nicht bekommt.
Ja, absolut. Und du hast hier eine schöne Aussage im Buch zum Thema Familie und Freunde, wo du sagst, selbst für den beruflichen Erfolg ist es ein Investment, weil viele würden ja sagen, das ist Luxus, den ich mir in einer Gründungsphase oder in einer Scale-Up-Phase nicht leisten kann. Aber auch da gibt es wissenschaftliche Studien, zu denen besagen, wie wichtig wir sind, soziale Wesen es auch für unsere kognitive Performance ist. Also selbst wenn man es sich nicht aus Luxusgründen zugestehen kann, dann ist es zum Wohle wie körperliche Fitness, wie mentale Fitness eben ein weiteres Element.
Und weil wir soziale Wesen sind, wird der soziale Austausch trainiert unsere Empathie. Mhm. Weil da mit Freundschaften geht man bestimmt nicht aggro und brutal und gefühlslos vor. Also es trainiert, glaube ich, die Empathie. Ich habe auch gelernt, Gefühle zu zeigen, habe ich sehr durch meine Frau gelernt. In der Finanzbranche muss man halt so wie so ein Indianerhäuptling sich nichts anmerken lassen, immer rational und Logik, aber sehr viel mehr Emotionen, auch im Geschäftsleben. Kopf denkt, aber der Bauch lenkt. Und das kriegt man im Umgang mit der Familie, wenn ich mit meinem Enkelkind spiele. Die eine ist jetzt knapp ein Jahr alt. Natürlich ist das eher Blödsinn machen und ein bisschen mit dem Finger auf den Bauch drücken oder an der Nase zupfen. Ja, bin aber die Stunde völlig weg und danach gut drauf. Das ist wunderschön. Oder ich bin vor kurzem mit einem meiner Söhne 3 Tage, haben wir so eine Offside gemacht, haben uns vorgenommen, wir schalten die Handys aus. Ne? Von einem am Tag so, wir gucken jetzt kurz rein, ob irgendwas anbrennt, aber dann machen wir wieder aus. Haben wir auch eingehalten. Und es war eine ganz tolle Vater-Sohn-Zeit. Er richtet sich ein bisschen danach, was Papa gut tut. Ich baue ein, was ihm besonders Spaß macht. Das sind Dinge, die ich einbaue, die oft zu kurz kommen. Trotzdem müssen wir Gründerinnen und Gründern sagen, in bestimmten Phasen geht das genau nicht. Ja. Dann kannst du den Freunden eine nette Nachricht schreiben. Pass auf, ich hab dich lieb und ich mag dich und ich brauche dich, aber die nächsten 10 Wochen, du kannst im Büro mal auf einen Kaffee vorbeikommen, aber ansonsten die nächsten 10 Wochen bin ich Land unter, aber danach lass uns bitte treffen. Die, die es übertreiben, rutschen dann ab. Und in Berlin, das kann ich offen sagen, gibt es leider viel zu viele Gründer und Gründerinnen, die morgens schon aufputschende Mittel brauchen, sehr lange, sehr spät arbeiten und dann Sedierungsmittel brauchen, also die Kombination machen, hochfahren und runterfahren. Ja, das ist natürlich ein Way of No Return. Da fängt man an, sich zu schrotten. Und das sind genau die Gründerinnen und Gründer, die leider, die das zwar gut meinen und damit sogar noch Gesundheit gefährden, um den Erfolg zu erzwingen, aber die sind genau dann nicht kreativ, haben nicht die tollen Lösungen, haben nicht das Händchen für Bewerberinnen und Bewerber oder für HR, die machen dann dadurch Fehler.
Ja. Und das hast du auch in deinem Buch geschrieben, wie der Professor sagte, diese Mittel, diese Sedierenden, die lassen deine Nervenzellen verstummen. Also so Numbness, sagt man ja im Englischen, also dieses Stummschalten. Und das ist das, was über Zeit mit all diesen Mitteln passiert. Ich möchte nochmal auf das Thema mentale Fitness, eins deiner Erfolgselemente, eingehen, weil du zum Thema Scheitern und Fehlerkultur ja eine, wie ich finde, sehr progressive Meinung hast, die ich hier gerne noch ein bisschen mehr beleuchten möchte. Denn wenn man sich mal überlegt, warum Menschen mentale Probleme kriegen, ist es ja oft die Angst, ihre Ziele nicht zu erreichen, Erwartungen nicht zu erfüllen und Fehler zu machen. Sie werden gerade in Deutschland oft gesellschaftlich auch dafür verurteilt. Und du hast da eine sehr besondere Perspektive darauf. Ich möchte ein paar Zitate aus dem Buch vorlesen, die es, wie ich finde, sehr schön auf den Punkt bringen. Zum einen sagst du, wer keine Fehler macht, macht wahrscheinlich auch sonst nicht viel. Das gefällt mir sehr gut, weil stumm still dasitzen produziert natürlich keine Fehler. Und auch ein kleines Wortspiel, was mir gefällt, ist, sie sind nicht gescheitert, sondern gescheiter geworden, wenn sie aufpassen, dass sie daraus lernen und den gleichen Fehler nicht nochmal machen. Du selber betonst ja auch, dass Misserfolge ein wichtiges Trittbrett zu größeren Erfolgen sind. Und meine erste Frage zu diesem Thema an dich, Carsten, ist, welcher persönliche Misserfolg aus deinem unternehmerischen oder persönlichen Leben war für dich die wichtigste Lektion?
Ich möchte kurz betonen, dass ich Fehler nicht verherrlichen möchte. Und wenn einer absichtlich Fehler macht, da braucht er einen Arzt. Ja?
Ja.
aber wer etwas Neues probiert in der Startup-Welt, und wir probieren was Neues, weiß nicht, wie es ausgeht. Also gehören Fehler dazu. Wenn ich nur etwas mache, wo ich vorher weiß, was rauskommt, das ist kein Versuch, das ist nichts Neues.
Ein Venture.
Mein größtes herausforderndes Thema war beruflich der Börsengang und privat das Rauskommen aus der Tablettenabhängigkeit. Mhm. Da ich über die Tablettenabhängigkeit schon gesprochen habe, will ich auf den Börsengang eingehen. Wir sind mit meinem Unternehmen AWD, später Swiss Life, die größte Schweizer Versicherung Swiss Life, also die traditionelle schweizerische Rentenanstalt, hat ja das Unternehmen haben wollen und gekauft. Wir wollten an die Börse gehen. Es war eigentlich alles so für 2001 geplant. Und irgendwie habe ich Ostern 2000 ein Gefühl entwickelt. Dieser Börsenboom, dieser Hochstand, überhitzte Märkte, das geht nicht immer so weiter. Und ich war mit der Familie in Florida und wir haben in Miami diese Hochhäuser, die gebaut werden, gesehen. Und mein jüngerer Sohn sagte, der ist sehr pragmatisch, Papa, da sind ziemlich viele Kräne, die überhaupt nicht sich bewegen. Und dann haben wir da ein bisschen ein bisschen gekundschaftet. Ja, die verkaufen nicht genug Wohnungen, die kriegen keine Mieter und die Banken in Amerika machen sofort Stopp. Also in Deutschland wird er zu Ende gebaut, bis auf Elbtower, ja, aber dachte ich, oi, gab es die ersten Gewinnwarnungen. Da habe ich so, bin ich zu den Investmentbanken gegangen, die schon ausgewählt waren. Das waren damals Deutsche Bank und Morgan Stanley. Sag ich, mein Bauch sagt mir, wir gehen jetzt schneller an die Börse. Oder wir gehen in ein paar Jahren an die Börse. Ich glaube, da ballt sich was. So. Und dann haben wir alles umgekrempelt und gesagt, wir gehen noch im Herbst. Es lief alles gut. Das Schwierigste war für mich zwei Jobs gleichzeitig. Der operative Job als CEO und Vertriebsvorstand, der ist schon an sich ein Programm von 14, 15 Stunden. Und jetzt geht es los, Börsenprospekt, Investoren überzeugende Strategie, Investorenpräsentation, Aktien, alles mit Anwälten, Wirtschaftsprüfern. Wir mussten umstellen von HGB auf IFRS etc. Alles nebenbei. Ne? Also die habe vielleicht 2-3 Stunden nachts geschlafen. Und so eine Woche vor der Bookbuilding-Spanne spreche ich mit den beiden Chefs für den Börsengang von Deutsche Bank und Morgan Stanley. Sag ich, die haben auch gesagt, es läuft super und sie haben auch schon sehr viele Anfragen von Institutionellen, die Aktien kaufen wollen. Sag ich, was kann uns denn jetzt noch eigentlich stoppen? Und dann sagten die, naja, also es gibt eigentlich drei Probleme. Wenn jetzt irgendwo Unruhen, Krieg oder sowas entstehen, das wäre eine Vollkatastrophe. Wenn Börsengänge abgesagt werden würde, wenn irgendwas am Prospekt bemängelt wird, weil wir das gar nicht so sagen oder schreiben dürfen, und wenn ein Wettbewerber, der an der Börse ist, Kurseinbruch hätte. Haben wir alles vier geschafft. Wir waren auf einer Roadshow, ich glaube Amsterdam und Rotterdam. Dann liefen die Banker immer rein, raus und da war in Libyen sehr viel Unruhe. Und Börse mag ja keine Unsicherheit. Also das ganze Marktsentiment, ich glaube an dem Tag ist die Börse 3% eingebrochen. Also Marktsentiment, ach du Schande. Der Wettbewerber MLP, der früher ja am DAX war, war in riesigen Turbulenzen, ich weiß nicht wie viel, zig Prozent die gefallen sind in den Tagen. Und das war ja so ein bisschen für die Investoren die Koordinate. Also die sind an der Börse und so. Na klasse. Und dann haben wir im Börsenprospekt etwas heiß formuliert, dass wir der Marktführer der Unabhängigen sind, aber Unabhängigkeit ist nicht definiert. Ist Unabhängigkeit unabhängige Produktauswahl? Ist Unabhängigkeit, dass keine Bank, keine Versicherung an einem Unternehmen beteiligt ist, was ja nach einem Börsengang trotzdem so sein kann? Banken und Versicherungen kaufen ja selber Aktien. Und dann fielen die ersten Börsengänge aus. So. Und dann habe ich auch so zur Familie gesagt, einen Abend, ich glaube, ich schmeiße hin, wir schaffen das nicht. Dann habe ich meinen mir wichtigsten Wirtschaftsanwalt angerufen und sagte, lieber Carsten Maschmeyer, du hast so viel geschafft, du bist 99% durch, mach weiter. Wenn es da nicht geht, geht's nicht. Aber du wirst dir nie verzeihen, wenn du nicht weitergemacht hast. Mhm. Ne? Ich habe auch im Marathonlauf, auch wenn ich langsam wurde, ich habe das Ziel erreicht. Und wenn ich reingehinkt bin. Und dann haben wir es gerade noch so auf die letzte Rille geschafft. 20. Oktober 2000. Und kurz danach brach ja der Markt völlig ein. Aber das war so die Erfahrung, wenn Murphys Gesetz, die Probleme kommen, kommen alle auf einmal. Es hat sich alles gegenseitig verschlimmert, nicht gegenseitig begünstigt. Ja. Aber dann, ich wusste, wir haben operativ gute Zahlen. Die Mitarbeiter wollten und wollten auch nach dem Börsengang das Beste für die Kunden tun, Höchstleistungen bringen. Ja, und das war sehr, sehr knapp. Und da habe ich eben wiederum gelernt, durchhalten ist wichtig. Man muss eine bestimmte Phase, wenn man ein Kurzfristziel hat, war so bedeutend. Es ändert ja einen Konzern völlig, ob er in Privatbesitz ist oder weltweit Investoren hat. Über Nacht ist das eine ganz andere Unternehmung. Das war wahrscheinlich Schwerste. Ja.
Kann ich mir gut vorstellen. Du kommst gerade von einer Inspirationstour aus den USA. Und da hört man ja immer wieder in der Presse, auf Social Media, dass da ein ganz anderer Umgang, eine andere Einstellung zum Thema Scheitern ist. Du bist jetzt sehr nah an diesen Firmen dran, da auch investiert. Was können wir hier in Deutschland und in Europa lernen, um die Risikobereitschaft von jungen Menschen stärker zu fördern, als sie im Keim zu ersticken?
Die Risikobereitschaft der jungen Gründerinnen und Gründer oder auch älteren Gründer, wir haben ja auch Gründer, die 40, 50 Jahre alt sind, die ist eigentlich recht hoch. Das Umfeld ist nicht gut. Fehler assoziieren wir wie in der Schule, wenn einer eine schlechte Klassenarbeit schreibt, dumm oder faul. Ich kenne nur Ausnahmen, die Regel bestätigen, aber im Großen und Ganzen keine Gründerinnen und Gründer, die faul sind oder die einen zu geringen IQ haben. Also das ist es nicht. Es kann so viele Gründe geben, warum ein Startup scheitert. Dann macht Google die Softwarelösung selber, da hast du gar keine Chance mehr als kleines, junges Startup. Mhm. Ja? Oder ein Gesetz ändert sich oder du kriegst keine Geldgeber. Ja? Es gibt ja tolle Gründer, tolle Techies, die einfach ungeschickt sind in der Ansprache von Profi-Investoren oder gar kein Netzwerk haben, gar nicht wissen, wie man an die kommt oder dann einem Investor schreiben, wir sind Startup X, wir brauchen dringend Geld. Ja, das ist natürlich auch nicht so die Ansprache, dass sie sagen, ja meine Güte, wir sind ja kein Spendenverein. So, also läuft das schief. Wir halten in der Gesellschaft Gründer, die auch teilweise manchmal dazu beitragen mit Arroganz. Wir denken dann, ach, der hält sich jetzt für was Besseres. Sie ist jetzt Gründerin und wird reich und ganz toll. Und eigentlich sind wir in Deutschland so, ach, wird schon noch schief gehen bei denen, die kommen schon wieder runter. In Amerika ist ja umgekehrt, da sagt man, oh, was kann ich da lernen, was kann ich abgucken, will auch so werden. Und bei uns ist immer so ein bisschen Neid. Und diese Fehler, die wir mit Faulheit, Dummheit, nicht genug getan assoziieren, die schaden. Und nehmen wir auch die Medien. Einige Wirtschaftsmagazine suchen so selektiv aus dem Portfolio von meinetwegen ein paar hundert Startups die zwei raus, die besonders schlecht laufen. Das ist ja normal, wenn du ein Portfolio hast, also meinetwegen alle Bundesliga-Clubs, dann hast du auch Darmstadt dabei. Ja. Das geht ja in dem Jahr. Wenn du in die Bundesliga in alle 18 Clubs quasi investieren willst, hast du Darmstadt dabei. Ja. Hast aber auch Leverkusen dabei. Ja. So, und jetzt ist ja die Frage, schreibe ich über Leverkusen, über den Jahrhundertmeister, der keine Niederlage hatte, oder schreibe ich über Darmstadt? So. Und ich glaube, dass im Journalismus oft noch so der Punkt ist, diese reichen Investoren, und ganz oft habe ich erlebt, wenn ein Startup performt, steht dann Startup X läuft gut, wenn es schief geht, pleite, Maschmeyer Startup, pleite hingelegt. Gut. Also zieht auch nicht gerade Investoren an. Ich bin der Meinung, dass wir aus Fehlern enorm lernen. Und wenn wir Angst vor Fehlern haben, das ist der größte Fehler. Wenn man ein neues Musikinstrument anfängt zu spielen, hört sich das am Anfang nicht gut an. Wenn ich eine Sprache lerne, kann es auch sein, dass statt ein Bier vielleicht eine Hanuta-Regel kommt, weil ich das falsch ausspreche oder die Vokabeln verwechselt habe. Wenn ich in der Tech oder IT oder Food ein innovatives, neuartiges Produkt, Lösung, Erfindung habe, kann was schiefgehen. Aber daraus lernt man ja. Ich nenne immer Rückschläge, Vorschläge, für was Besseres zu werden. Und wer viel arbeitet, wer viel probiert, wird viele Fehler machen. Wer wenig arbeitet, wenig probiert, wird wenig Fehler machen. Wer nie probiert, wird nie Fehler machen, wird aber nicht erfolgreich sein. Und da gehört dann Resilienz dazu, dass man reflektiert, so, diesen Großkunden haben wir nicht gewonnen. Der kam mit folgenden Argumenten. Müssen wir am Pricing was ändern? Müssen wir am Produkt was ändern? Oder müssen wir einfach geschickte Antworten beim nächsten Großkunden, dass uns, vielleicht haben wir da, weiß ich auch nicht so genau, da haben wir Blödsinn geantwortet, wo wir sagen, meine Güte, das war keine souveräne Antwort, wo der andere sagt, boah, mit denen möchte ich jetzt eine Partnerschaft als Kunde eingehen. Und dieses Lernen aus Fehlern ist ganz wichtig. Ich halte die Lernphase, die Lernreise von Gründerinnen und Gründern für die ganzheitlichste, schnellste und beste der Welt. Mit keinem Studium, mit keinem Praktikum, mit keinem Doktortitel oder sonst was kriegst du das hin, was, sagen wir mal, in der Startup-Welt im ersten Jahr. Du bist auf einmal, ob du willst oder nicht, du bist auf einmal HR. Du bist Investor Relation. Du bist Ideenmanagement. Du bist für alles da. Du musst kommunizieren können. Bewerber rekrutieren ist kommunizieren. Kunden ist kommunizieren. Investoren ist kommunizieren. Einem Journalisten das so zu erzählen, dass sie auch darüber berichtet, ist wieder kommunizieren. Also was man da, wenn man wach ist und Neugierde hat und selbst reflektiert und beratungsfähig ist, was man in dieser Lernreise mitnimmt an Lessons Learned, ist weltweit die beste Ausbildung.
Unterschreibe ich zu 100%. Ich selber durfte auch mal ein Startup gründen, was gescheitert ist. Soll aber nicht ein Thema für heute sein, aber kann das nachvollziehen. Es gibt ja den großen Mythos, dass Menschen denken, Mut ist Charaktersache, das ist in Stein gemeißelt. Jetzt sagst du in deinem Buch, und den Begriff kannte ich vorher noch nicht und finde ihn richtig schön, dass wir zum Mutmenschen werden sollen. Und dein Vorschlag dafür ist, dass wir jeden Tag, und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, tun sollten, vor der wir uns fürchten. Du selber schreibst, du hattest eine Zeit, wo du so High-Profile-CEOs angeschrieben hast, um zu denen Kontakt aufzunehmen, als du noch nicht da standest, wo du heute stehst. Und ich weiß nicht, ob du es vorher so wusstest, das Ganze hat tatsächlich auch neurophysiologische Grundlagen. Denn in unserem Gehirn gibt es eine kleine Region, die nennt sich Anterior Mid-Cingulate Cortex. Das ist ein Teil des vorderen Stirnlappens. Und der wird größer.
Neben dem Neokortex.
Genau, ja. Der wird größer, wenn wir uns überwinden. So, und das heißt, man kann diesen Mutmuskel trainieren. Meine Frage an dich, Carsten, hast du diese Routine auch heute noch? Das heißt, machst du auch heute noch Dinge, vor denen du dich fürchtest? Und was kannst du anderen Menschen empfehlen, wie man sowas starten kann?
Für eine Gründung, für eine Karriere, für Erfolg braucht jeder Mensch Mut. Er muss irgendwas anders machen. Er muss die Wohlfühloase verlassen, Grenzen austesten. Ist es mutig, sein Studium abzubrechen und zu gründen? Ist es mutig, einen sicheren Job bei Siemens aufzugeben und zu sagen, ich mache jetzt ein Startup? Ist auch mutig für Mitarbeitende, nicht zu einem Großkonzern zu gehen, sondern zum Startup, wo man nicht weiß, haben die im halben Jahr noch genug Geld? Man braucht Mut, im Startup auch mal einen Bereich zu schließen und 6 Menschen, die einem ans Herz gewachsen sind, die man gut kennt, wo man vielleicht da Trauzeuge war oder da schon zusammen Silvester gefeiert hat.
Die alles für einen gemacht haben.
Ja, die dann zu entlassen. Es ist mutig, fremde Menschen anzusprechen. Und Investoren sind zunächst für Gründerinnen und Gründer fremd. Es ist mutig, eine Geschäftsbeziehung, die vom Kunden gekündigt wurde, dann anzurufen und doch noch auf Wiederaufnahme oder Verlängerung zu kämpfen. Ich brauchte Mut, fremde Menschen anzusprechen und habe mir geholfen wie folgt. Wenn ich, damals hatte man ja noch Hörer, die man auflegte oder nicht, habe ich gesagt, so, das Allerschlimmste, was der potenzielle Kunde tun kann, er legt einen Hörer auf. Wenn ich ihn nicht anrufe, liegt der Hörer auch. Und selbst wenn ich nur 3% Chance habe, die ist ungleich mehr, als wenn ich es nicht probiere. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist das, was automatisch passiert ist, wenn ich es nicht probiere. Und es ist interessant, Ich war gerade noch auf der LernTech in Karlsruhe. Wenn man da so lang geht und vor an den Ständen und die haben eine tolle Innovation dafür und dafür, wie diese Mitarbeitenden und die Gründer die potenziellen Besucher, Investoren, Kunden ansprechen. Manche warten, bis man die selber anspricht. Die haben wir schon mal, glaube ich, die Hälfte haben die schon mal verloren, weil die Investoren oder die Käufer oder Kunden angesprochen werden wollen. Andere machen das sehr ungeschickt. Ich glaube, dass Mut eine ganz, ganz wichtige Zutat ist. Ich halte das für die im Beruf fast wichtigste und bestbezahlteste Zutat, Musikkarriere zu machen. Nehmen wir diese berühmte Taylor Swift, die alle Rekorde bricht. Irgendwann, ich weiß nicht, ob es ein Kindergeburtstag war, hat wahrscheinlich irgendeine Mutter gesagt, wer will mal was singen. Sechs haben auf die Erde geguckt, einer ging aufs Klo und die hat dann irgendwie gesagt, ich sing mal. Ja? Also, und dann das erste Mal, wie wird deren Herz geschlagen haben, erste Mal vor 100 Menschen, die sie nicht kennt. Ja? Es ist, wenn du im Profisport bist, ja, vor einem Millionenpublikum am Fernseher oder 50.000 Zuschauern einen Fehlpass zu spielen oder ein Eigentor zu schießen oder sich blöd anzustellen, weit rüber zu schießen. Also Mut ist ganz, ganz wichtig und er gehört für Gründer neben Durchhalten zu den beiden wichtigsten mentalen Zutaten.
Wir haben jetzt zwei wichtige Zutaten besprochen. Ich möchte noch eine dritte Zutat besprechen, weil es da sehr kontroverse Meinungen zu gibt, und zwar die Zufriedenheit. Auf der einen Seite gibt es das Argument, dass man sagt, zu viel Zufriedenheit macht träge, macht lahm, nimmt einem den Drive. Und auf der anderen Seite kann man sagen, wenn man chronisch unzufrieden ist und dann hat man keine mentale Gesundheit und keine Basis, aus der Höchstleistung entstehen kann. Wie ist da deine Perspektive drauf, Carsten? Welche Rolle Zufriedenheit spielt, wann sie hilft und wann sie vielleicht schädlich sein kann, um seine Megaziele, wie du sie nennst, zu erreichen?
Meine Biografie zeigt, und ich musste das leben, stay hungry. Also bleib hungrig, bleib ehrgeizig. Das soll nicht wie bei mir vorübergehend in Über-Ehrgeiz münden und landen. Ich führe ein Achtsamkeitsbuch. Ich mache das zwar digital, aber ich schreibe abends, bevor ich das Smartphone ausschalte, mindestens drei Dinge auf, für die ich dankbar und die Achtsamkeit bedeuten.
Darf ich da kurz einhaken? Weil das ist ja eine Routine, die liest man so oft, aber du machst das tatsächlich. Weil das ist das Spannende. Das Wissen ist ja nicht da, sondern die Menschen machen es nicht. Aber wenn Carsten Maschmeyer jetzt sagt, ich schreibe drei Dinge auf, die dankbar sind, Leute, sowas hilft. Es hilft einfach, sich vorm Schlafen noch so zu primen. Sorry, dass ich das unterbreche, aber es muss umgesetzt werden und nicht nur das Wissen da, dass es sowas gibt.
Ich habe zwischen Weihnachten und Neujahr eine Murmelbahn gebaut für meine Enkelkinder und dachte, die baue ich schnell auf, aber die war aus 700 einzelnen Teilen, die man da mit Messer noch ausschneiden musste, aus leichtem Holz. Und an einem mehreren Abend habe ich reingeschrieben, ich hatte wahnsinnig Spaß, an der Murmelbahn weiterzubauen. Es war schön, mit meiner Bonustochter, ich habe eine Stieftochter dazu bekommen, mit ihr essen zu gehen. Ich freue mich, ich schreibe rein, Investor X hat zugesagt, er wird mitinvestieren. Also es sind geschäftliche Sachen, es war ein wunderschöner Abend mit meiner Frau. Also diese Dinge schreibe ich auf. Purpose ist aber auch wichtig, gerade die jungen Leute wollen einen Sinn sehen, wollen Nutzen stiften. Gerade die Generation Z ist ja nicht gewohnt, sich zu bewerben. Heute müssen sich ja Konzerne bewerben. Und dann fragen die gleich im ersten Gespräch, also welchen Teil der Welt macht ihr denn jetzt nachhaltiger und gesünder und besser und make the world a better place? Und das ist sehr wichtig. Ich habe Selbstwertgefühlerhöhung durch Erfolge. Und wenn man dann durch die Erfolge aber sagt, jetzt mache ich weniger, dann weiß man, dann hat man für sich selbst entschieden, ich habe den Peak erreicht und jetzt verwalte ich das. Ich habe weitergemacht, also quasi einen Berg erobert und gesagt, ach, von hier oben sehe ich, es gibt noch einen höheren, das war mein Weg. Anderen reicht ein gewisser Berg. Und wichtig ist ja, dass das Leben insgesamt ein Konzept ist, mit der er oder sie ganzheitlich zufrieden ist. Und dazu gehört eben nicht nur Erfolg, nicht nur Job, nicht nur Geld, aber auch nicht nur Kinder und Familie. Das sind dann die, wo die Ehen, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, gleich kaputt sind, weil drumherum alles fehlt.
Ich habe sehr viele Fragen noch, aber wir haben nicht unendlich Zeit, deshalb habe ich noch zwei Fragen, Carsten. Du hast gerade erwähnt, dass du Opa geworden bist. Ich selbst durfte vor 9 Monaten zum ersten Mal Vater werden und genieße das sehr, kann sehr nachempfinden.
Dann sind wir in einem Teil Vater und Großvater zum gleichen Zeitpunkt
geworden. Ja, sehr schön. Und auch ich führe dieses Buch und sehe, wie die Einträge über vermeintlich banale Dinge da Einzug finden. Jetzt wissen wir aus der Psychologie, dass das Thema Selbstwert, du hast es gerade in einem anderen Kontext angesprochen, so eins der wichtigsten Dinge ist, die man als Eltern, als Großeltern einem jungen Menschen mit auf den Weg geben kann. Wie ist da deine Perspektive drauf, wie es uns als Eltern, Vertraute eines jungen Menschen gelingen kann, ihn mit einem stabilen, positiven Selbstwert auf die Reise zu schicken?
Es gibt ein sehr schönes Kinderlied von dem ganz bekannten Liedermacher, der sagt, ich kann das schon, ich kann das schon, ich kann das ganz alleine. Und ich habe zu oft gehört von meiner Mutter, das schaffst du nicht, das brauchen wir auch gar nicht, das geht auch ohne. Selbstwertgefühl stärken, du schaffst das, bejahen, trösten danach, aufbauen, pass auf, das ist wie beim Kartenspiel. Wenn du Karo brauchst und ziehst Karten und da kommt Kreuz und Pik und Herz und musst einfach weiterziehen, dann kommt auch wieder Karo. Ja, man kann mit so schönen, leichten Beispielen Kindern das Selbstwertgefühl erhöhen, aber das Allerwichtigste ist, dass Kinder wissen, ihre Eltern sind für sie da, sie sind ihre Verteidiger. Meine Mutter ging in die Schule als Staatsanwältin und wollte hören, wo ich faul oder dumm war. Wir sind bei unseren Kindern als Anwälte der Kinder reingegangen. Was kann der Lehrer besser machen, die Schule besser machen, dass sich unsere Kinder wohler fühlen, leichter lernen, mehr Spaß am Lernen haben.
Stark. Da möchte ich jetzt nochmal einhaken. Wir hatten vorhin nicht gesprochen, aber es überrascht mich jetzt ein bisschen, dass du sagst, du hast von deiner Mutter eigentlich nicht den Rückenwind bekommen an Glaubenssätzen, sondern eher das Gegenteil. Wie ist es dir gelungen, obwohl du nicht diesen Rückenwind hattest, trotzdem diesen inneren Drive, dieses Selbstvertrauen zu bekommen?
Meine Mutter konnte durch mich als Ergebnis eines One-Night-Stands, konnte mir nicht sagen, ich liebe dich. Weil sie irgendwie, ihr Lebenskonzept war ja durch die ungewollte Schwangerschaft durcheinander. Sie hat immer nur gesagt, das hast du gut gemacht. Also einen guten Aufsatz für die Schule, eine gute Note. Ich habe das Zimmer aufgeräumt, ich habe einen Abwasch gemacht. Also ich wurde gelobt, wenn ich funktioniere. Dann habe ich gesagt, na gut, dann funktioniere ich öfter. Also ich wollte dadurch gut werden. Und wenn man gut wird und bestimmte Dinge erreicht, dann entsteht auch Selbstwertgefühl. Also die Geborgenheit, dass ich auch mal ohne Leistung, ohne erfolgreichen Ergebnissen, mit mir selbst zufrieden bin. Das hat sehr lange gedauert. Da hat sie mich falsch kodiert.
Verstanden. Und wenn ich das kommentieren darf, das sehen wir ganz oft bei High-Performern, bei Peak-Performern, dass sie eben gelernt haben, dass sie sich die Liebe erarbeiten müssen und das auch im Job-Kontext tun. Letzte Frage, Carsten, die ich immer in diesem Format stelle. Wenn du nochmal auf das Auf und Ab deines persönlichen Lebens blickst, was ist für dich daraus die allerwichtigste Erkenntnis?
Das ist nicht eine Erkenntnis, sonst hätte auch mein Buch nicht 6 Elemente gehabt, sondern eine. Ich kann rückwärts zusammenfassen, was mir geholfen hat. Ich kann sagen, wenn ich nochmal jung wäre, was ich wieder und ein bisschen anders machen würde und was ich jungen Menschen empfehle. Das Wichtigste ist, lernt wie Wahnsinn. Es ist so leicht, heute an Wissen ranzukommen durch Google, YouTube etc. Lernt. Zweitens, lernt den Umgang mit Menschen. Geht ein halbes Jahr in eine Galerie oder was weiß ich, im Jeansgeschäft und irgendwann merkt ihr, wenn einer reinkommt, der geht nur rein, weil es regnet oder der will wirklich eine Hose kaufen oder sich Bilder angucken. Lernt kommunizieren. Das ist so wichtig. Lernt den Umgang mit der neuen Technik. Wer digitaler Analphabet ist und eben ChatGPT oder gar nicht nutzen kann, der ist im großen Nachteil. Wir werden nicht durch künstliche Intelligenz ersetzt, wir werden durch Menschen, die künstliche Intelligenz zu schnelleren, besseren Ergebnissen nutzen, ergänzt. Und bleib neugierig. Und wenn du spürst, du willst etwas probieren, mach dir klar. Selbst wenn es schief geht, dann bereust du das halbe Jahr. Aber 50 Jahre ist die Alternative zu sagen und zu bedauern, hätte ich mal.
Vielen, vielen Dank, Carsten. Es war ein sehr besonderes Gespräch. Ich weiß, dass du damit viele Menschen inspirieren wirst. Und vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Sehr gerne.